Also, ich begrüße alle auch ganz herzlich. Das Thema heute heisst Substanzmissbrauch und Handling im Arbeitskontext. Sucht, Substanzen, also ich probiere zuerst ein bisschen allgemeine Prinzipien zu sagen. Suchtsubstanzen sind alles chemische Substanzen, die verwendet werden zur Emotionsregulation, also als sind Emotionsregulatoren. Und es ist gleich, ob man sie auf der Gas kauft oder ob man sie von den Ärzten verschrieben bekommt. Sie haben eigentlich alle die gleiche Funktion. Suchtsubstanzen haben auch an sich, dass es eine Gewöhnung gibt und dass man mit der Zeit immer mehr erhöhen muss, also dass man abhängig davon wird. Also das ist ein Abhängigkeitsproblem. Sie greifen ein im emotionalen Hirn und tun dort eine gewisse Beruhigung anbringen. Jetzt, wenn das emotionale Hirn aus dem Gleichgewicht geraten ist, sagt es eigentlich an, irgendetwas stimmt nicht so. Und normalerweise können wir uns gute Gefühle holen über verschiedene Handlungen. Also über feines Essen, über gute Beziehungen, über uns mit etwas Interessantem beschäftigen oder auch, indem man eine Leistung erbringt. Also die Schweizer sind ja Bergsteiger. Also wenn man einen Berg erklommen hat, wenn man ein Hindernis überwunden hat, dann gibt das alles ein euphorisches Gefühl. Suchtsubstanzen machen, dass man sofort ein euphorisches Gefühl hat, also sofort sich belohnt fühlt. In dem Sinn sind sie schnelle Problemlöser, schnelle Gefühlsregulatoren. Unser emotionales Hirn tut Einfluss aus dem Umfeld schnell prozessieren und dann Handlungen auslösen. Und vielen habe ich schon mein Hirnmodell zeigt, das emotionale Hirn wäre hier der Daumen, der in der Mitte des Hirn ist, das Mittelhirn. Und das tut Einfluss von außen wahrnehmen, schnell prozessieren und dann entweder zu Handlungen anregen oder auch zu Denken anregen. Wenn da aber keine Lösung möglich ist, also irgendwie kann es nichts auslesen, dann bleibt die Prozessierung stecken und dann fühlt sich das schlecht an, unangenehm. Und im Augenblick, wo das Hirn eben keine Lösung findet, dann löst das Stress aus und dann kommen nicht mehr so überlegte Handlungen zur Funktion, sondern eher reflexartige, schnelle Lösungen und unsere primitiven Reflex und Tiere haben die gleichen, sind Kampf, Flucht, Todstellreflex und, ich sage jetzt, Spielverhalten. Auf Englisch kann man sagen, fight, flight, freeze, das ist der Todstellreflex, and tease. Also auf Englisch kann man das zum Reimen bringen und von dort her bringe ich es gerne auf die Art und Weise. Die reflexartigen Problemlösungen, die werden nicht kontrolliert vom Grosshirn, können nicht kontrolliert werden. Die werden eben sind reflexartig und laufen unkontrolliert ab. Wenn man Suchtsubstanzen verwendet als Problemlösung, dann bewirken die ja, dass man sofort wieder ein Wohlgefühl hat und nicht muss irgendetwas anderes machen. Und von dort her fühlt man sich dann gut. Und wenn ein Mensch süchtig geworden ist, also wenn sich da der Suchtmechanismus eingespielt hat, dann haben wir einen automatisierten Reflex. Also einen neuen. Also nicht einer von diesen vier, sondern sobald man sich schlecht fühlt, greift man zum Suchtmittel, dann geht es einem wieder gut und dann kann man wieder weitermachen. In dem Sinn tun Suchtsubstanzen ganz schnell das Problem lösen. Und ich sage auch, Suchtmittel sind schnelle Problemlöser, so wie Fast Food oder Instant Soup. Also ja, sind schnelle Problemlöser. Und das passt natürlich in unsere Gesellschaft. dass man alles schnell erledigen muss und dann kann man wieder weiterfahren. Sie vermittelt dann ein Wohlgefühl und sie vermittelt auf eine Art ein unnatürliches Selbstbewusstsein. Also man meint, man sei dann der Siebensieg, dann man hat ja ein Wohlgefühl. Also sie täuschen dann eigentlich. Und scheue Menschen, die sich nicht so unter die Leute getrauen oder vor Konfliktangst haben, die konsumieren vorher oder hinterher oder jedes Mal, konsumieren dann Suchtsubstanzen und dann fühlen sie sich besser, mutiger. Und ich habe einen Patienten, der hat immer Suchtsubstanzen konsumiert, bevor er in den Ausgang gegangen ist, weil er sonst sich nicht getraut hat, unter Kollegen zu gehen. Was aber passiert, indem man dann reflexartig Suchtsubstanzen konsumiert, passiert, dass man nichts mehr lernt. Also man probiert nicht zu reflektieren, was ist eigentlich gewesen, was hat mich so belastet, was hat mich geärgert, was hat mich verletzt, was hat mich beschämt. All die negativen Gefühle muss man dann nicht anschauen. Man ertränkt sie gerade in der Suchtsubstanz. Und das ist gleich, ob das Alkohol, Heroin, Kokain oder auch Cannabis ist. Die wirken zum Teil ein bisschen anders, aber alle wirken auf das Hirn ein im Sinne von Euphorie. Und so bringen dann die Suchtsubstanzen quasi aus dem Gleichgewicht gebrachten emotionalen Hirn wieder ins Gleichgewicht. Und ich mache mich dann auch lustig. Also die Definition von Gesundheit von der WHO sagt ein körperliches Wohlbefinden, ein psychisches Wohlbefinden und ein soziales Wohlbefinden, dann ist man gesund. Aber alle diese drei Sachen kann man mittels Suchtsubstanzen bewirken, herbeiführen. Man hat körperlich keine Schmerzen mehr, das sind ja auch Schmerzmittel, also die Suchtsubstanzen sind ja Schmerzmittel. Psychisch fühlt man sich auch gut, man hat eine Euphorie und sozial braucht man nichts anderes. Also man ist dann zufrieden mit seinem Joint, mit seinem Schuss oder was auch immer. Auch wenn man es zusammen konsumiert, man kommt miteinander so in ein schönes Gemeinschaftsgefühl, aber man tauscht nicht gross aus, sind eigentlich alle so ein bisschen im gleichen Delir. Wenn man Suchtsubstanzen, also okay, wir Ärzte wollen ja nicht, dass sich die Leute zugrunde richten mit Suchtsubstanzen und dann hat man Tendenz, Suchtsubstanzen zu verbieten, also den Konsum zu verbieten. In dem sind ja auch die Betäubungsmittel sind gesetzlich verboten, damit sich die Gesellschaft nicht schadet mit denen. Das Haschisch wird jetzt langsam freigegeben und man macht sogar Untersuchungen. LSD wird jetzt sogar wieder als Therapie angeboten, im Sinne von psycholytischer Therapie. Also von dort her experimentiert die Psychiatrie wieder mit solchen Substanzen. Suchtsubstanzen werden in den Heroinabgabeprogramm abgegeben, damit man es nicht auf den Gas muss kaufen. Ich persönlich sage, das ist alles eine billige Art und Weise, wie die Patienten behandelt werden. Also für mich ist es eine Art Ausverkauf von der Psychiatrie, dass man sich nicht anders Mühe gibt, an das Problem anzukommen. In dem Sinn, ich habe vorhin gesagt, es gibt die vier Stressreflexe. Sobald jemand eine Sucht entwickelt hat, ist das auch ein Stressreflex, der nicht mehr unter der Kontrolle des Grosshirns ist. Und darum ist es auch so schwierig, das wieder loszuwerden. Jetzt, wenn man wirklich einen Süchtigen behandeln will, und ich habe im Aargau seit dem 80, als ich hier in Aargau gekommen bin, war ich in der Drogenkommission und habe immer Suchtpatienten behandelt, habe das erste Drop-in, also es hat nicht so geheißen, das Kontakt unter mir gehabt. Und habe von dort her jahrelang mit Therapeuten geschafft, die Süchtige behandelt haben. Und habe selber Patienten in Behandlung gehabt. Und von dort her, als eingefleischte Therapeutin, sage ich natürlich, nein, nicht eine Substanz abgeben, auch nicht erzieherisch verbieten, dass man das nicht mehr macht. Und in den stationären Programmen wird meistens mit Bestrafung Belohnung, also wenn man konsumiert, wird der Ausgang verboten. Wenn man auf der Abteilung konsumiert, in Königsfeld, ist man dann noch nicht rausgeflogen. Wenn man natürlich auf der Drogenstation ist, kann man nicht einfach nur rausgerührt werden. Dann bekommt man vielleicht wieder ein bisschen mehr Freiheitsentzug. Aber ich sage, ein Reflex kann man nicht mit... Ein Reflex, der verursacht wird durch nicht verarbeitete traumatische oder unangenehme Erlebnisse, kann man nicht mit Erziehung wegbringen. Und von dort sage ich, man sollte eigentlich immer herausfinden, woher kommt der Suchtmittelkonsum. Was muss der Patient unterdrücken? Warum ist er nicht in der Lage, ein Leben anders zu bestreiten, ohne die schnellen Probleme zu lösen? Also ich frage immer, was hat der Mensch aus dem Gleichgewicht gebracht, was hat das Ungleichgewicht hergestellt. Und wie ich vorher gesagt habe, es können psychische Leute sein, die dann Suchtsubstanzen nehmen, um sich gut zu fühlen. Oder es kann irgendetwas passiert sein, wo man sehr beleidigt worden ist, gekränkt worden ist, beschämt worden ist. Also in dem Sinn suche ich immer nach den psychosozialen Ursachen. Sie sind nicht Therapeuten. Sie müssen auch nicht als Therapeuten arbeiten, aber sie könnten dennoch Fragen stellen. Denn Fragen stellen kostet nichts und Fragen stellen löst aus, dass das Gegenüber ein bisschen überlegen muss. Und in dem Sinn sage ich, das wäre der zweite Teil, wie handhabt man das am Arbeitsplatz? Also, wenn Ihre Angestellten, wenn Sie merken, dass Ihre Angestellten, wo sie betreuen, dass die Suchtsubstanzen konsumiert haben. Dann können sie fragen, was hat dich verletzt, dass du das hast müssen, so abdämpfen. Sie können fragen, was hat dich geärgert. Sie können auch ein bisschen zurückgehen. Wann konsumierst du meistens? Wenn du verrückt bist oder wenn du traurig bist oder beides. Und dann kann man auch umgekehrt fragen, also teleologisch, also zielgerichtet, was musst du bewirken mit diesen Suchtsubstanzen? Und viele sagen dann, nein, ich brauche es nicht. Und solche, die süchtig sind, sagen oft 2 Jahre lang, ich könnte eigentlich schon darauf verzichten, aber ich will es nicht. Und nach 2 Jahren, wo sie dann merken, sie sind wirklich abhängig, dann gehen sie es dann zu. Also in dem Sinn kann man auch fragen, für was brauchst du das? Inwiefern verbesserst du dich? Inwiefern fühlst du dich dann besser? Und dann wird die Suchtsubstanz als Enhancer, also positiv, Enhancing heisst, etwas verstärken. Dann fragt man nach dem, dann hat es ja so wie eine positive Wirkung. Und man kann fragen, in welcher sozialen Situation konsumierst du? Wenn man sie fragt, wann sind die Momente, also das habe ich meine Süchtigen meistens gefragt, was sind die Momente, wo sie konsumieren? Und dann heisst es meistens, dann, wenn ich mich ganz schlecht fühle, um mich besser zu fühlen, oder wenn ich irgendetwas feiern will, also ich habe eine Prüfung bestanden oder einen schönen Tag gehabt, dann mache ich es als Belohnung. Und das wäre dann der Enhancer. Also das reine Belohnungsgefühl reicht nicht. Man muss noch das hinten rein tun. Aber meistens steckt hinten dran eine Geschichte, wo sie wenig unterstützt worden sind in positiven Sachen, wo sie wenig Lob bekommen haben. Und darum müssen sie sich dann selber noch chemisch ein bisschen nachdoppeln mit einer Suchtsubstanz. Wenn der Zustand ganz schlecht ist, also sodass man nicht mehr arbeiten kann, dann dürfen sie natürlich den Mitarbeiter auch heimschicken und sagen, los, in diesem Zustand ist es gefährlich, wenn du hier bei uns arbeitest. In diesem Zustand ist es schwierig, da vergeuden wir, glaube ich, Zeit miteinander. Du darfst heimgehen. Ich würde nicht einmal sagen, du musst. Ich würde sogar positiv ausdrücken, du darfst heimgehen. Aber überleg dir, für was, also die Frage, die ich vorher gestellt habe, überleg dir, wegen was du jetzt das mal das Suchtmittel hast müssen konsumieren. Also ich würde eine Hausaufgabe mit heimgeben, dass sie ein bisschen an dem arbeiten. Und sie werden nicht bestrafen, weil er konsumiert hat. Sie sind ja auch in der Drogenstation. Aber sie können ihm die Hausaufgabe mitgeben, überlegt er. Und wenn er dann wieder kommt, oder sie, können sie fragen, was ist dir in den Sinn gekommen? Und so läuft die Interaktion. Und die bringt etwas mit. Wichtig ist, dass wenn sie selber das Suchtverhalten thematisieren, dass sie überhaupt keine moralische Haltung haben. Und alle Suchttherapeuten, speziell im ambulanten Bereich, haben müssen lernen, dass man mit der Suchtkrankheit auf eine neutrale, auf eine ruhige, auf eine amoralische Art und Weise umgehen kann. Also ohne die Suchtpatienten irgendwie zu reprimanding, wie sagt man, zu bestrafen oder moralisch verurteilen. Denn das bringt gar nichts. Wenn man sie moralisch verurteilt, tut man sie noch mehr abstoßen, dann müssen sie noch mehr Suchtsubstanzen konsumieren. Das wird im Petit Prince auch gebracht, wenn man den Buveur, also den Alkoholiker, fragt, warum trinkst du eigentlich? Und dann sagt er, je bois pour oublier que je bois. Also ich trinke, damit ich kann vergessen, dass ich trinke. Und ich habe schon Jugendliche, Süchtige gehört sagen, wenn sie heimkommen und Mutter oder Vater schimpft, jetzt bist du schon wieder zu, geht doch nicht, dann müssen sie gerade nochmal Suchtsubstanzen konsumieren, um nicht zu spüren, wie sich ihr Gegenüber, also ihre Bezugspersonen, ärgern. Also ja, nicht Ärger über einen Rückfall, sondern ganz neutral das benennen, so. So können wir nicht arbeiten, aber überlegt er. Und wenn sie wieder kommen, was hast du dir überlegt? Also eigentlich weggehen von der Symptomkontrolle hin zur persönlichen Interaktion. In dem Sinn, wenn sie der Süchtige dazu bringen, zu reflektieren, innerhalb von seinem sozialen Umfeld, und sie wollen ihn dazu bringen, zum sozialen Lernen. Und das ist das, was ich auch in der Therapie mache. Dort geht es natürlich über längere Zeit, aber sie können das einfach anstoßen. Sie müssen sich auch gar nicht verantwortlich fühlen, ob es dann irgendwie funktioniert oder nicht. Schlussendlich müssen sie natürlich schauen, dass an ihrem Arbeitsfeld einigermaßen tragbar ist. Das soziale Lernen ist eigentlich das Allerwichtigste. Und aus dem Grund gebe ich ihnen auch das in die Hand, dass sie diesen Menschen diese Fragen stellen können. Das Reflektieren im sozialen Hirn, also indem sie anfangen zu reflektieren, nein, sie müssen im Grosshirn reflektieren, und dann läuft zwischen Grosshirn und emotionalem Hirn läuft ein Prozess ab. Und indem sie reflektieren, können sie dann die Spannung, die im emotionalen Hirn besteht, wegen diesen ungelösten Emotionen, können sie die Spannung abbauen. Und in dem Sinn sagt man ja, und das ist wissenschaftlich untersucht, dass wenn ein Mensch seine Emotionen genau zum Ausdruck bringt, wenn er darüber redet oder darüber schreibt, also wenn man es in Wort fasst, wenn man seine Gefühle in Wort fasst, dann geht 50% vom Stress weg. Und indem sie ihre Leute dazu bringen, dass sie darüber reflektieren, dass sie die Situation in ihrem Grosshirn hinterfragen, anschauen, überlegen, was hätte es sein können, und vielleicht dann ihnen sogar noch mitteilen, dann wird das emotionale Hirn, der Hippocampus, innerhalb des emotionalen Hirn wird wieder frei. Und es gibt heutzutage Untersuchungen, wo man schaut, wie der Hippocampus im limbischen System wie der funktioniert und wie gross der ist. Und da gibt es sogar Untersuchungen, dass man sagt, der wird langsam kleiner. Und dann redet man vom erschöpften Gehirn. Und es gibt ein Buch darüber, das erschöpfte Gehirn. Und das wird erschöpft, wenn man das Gehirn nicht leert. Also wenn man sich nicht Zeit und Mühe nimmt, die Sachen rauszutransportieren, auszusortieren Und dann ist Grosshirni ableitet im Sinne von, jetzt habe ich gelernt, mit dem umzugehen. Wenn der Hippocampus ständig überfordert wird, dann funktioniert er nicht mehr so gut und eben, er schrumpft sogar. Und da hat man Messungen gemacht, dass der in der heutigen Zeit um 0,4 oder ich weiß auch nicht mehr genau wie viel, leicht schrumpft. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass wir ja, überlebensfähig sind, stark sind und neue Eindrücke können, wieder aufnehmen und prozessieren und lösen. Also von dort her ist es ganz wichtig, dass man die Leute anregt zum Lernen. Und ich weiss noch, als ich mit Suchttherapeuten geschafft habe, die sind immer enttäuscht gewesen, wenn ihr Klient wieder einen Rückfall gemacht hat. Und ich habe gesagt, das ist nicht schlimm. Anhand von jedem Rückfall kann man lernen. Man muss nicht sofort Erfolg haben. Ich als Therapeutin lerne und der Patient kann lernen. Und das sage ich auch, den Klienten. Jetzt, Zuchtmittel sind dann immer ein Ausweg aus dem Lernen. Und ganz wichtig ist, dass wir so viel wie möglich lernen. Denn unser Leben ist komplex. Und die Anforderungen werden zum Teil immer grösser. Und man kann die Lösungen nicht in den Games suchen. In der künstlichen Intelligenz. Wir als Menschen müssen die quasi, anbringen. So würde ich sagen, sie müssen nicht Therapie machen. Sie müssen schauen, dass wenn jemand zu fest zu ist, dass er dann halt nicht am Arbeitsplatz bleiben kann. Aber sie können ihm eine Aufgabe mitgeben. Und er kann lernen und sie können lernen. Und solange man lernt miteinander, bleibt es auch interessant. Und vor Jahren hatte ich einen Heroinsüchtigen und hatte ein Methadonprogramm. Und der Befehl vom Kantonsarzt ist geschehen, wenn der Methadonpatient einen Rückfall macht, also wenn er andere Substanzen konsumiert, muss ich das Methadon abstellen. Das heisst, man hat auch mit der Bestrafungsmethode geschafft. Funktioniert für mich überhaupt nicht, ich habe es auch nicht gemacht. Und dann hat der Patient dann gesagt, wenn er einen Rückfall hatte und das auch erzählt hat, hat er gesagt, also man hat es mit Urinprobe natürlich auch gesehen können, hat er gesagt, stellen Sie mir jetzt Methadon ab. Dann hat er gesagt, nein, mache ich nicht. Solange ich sehe, dass Sie einen Prozess durchmachen, dass Sie sich entwickeln, solange dass ich den Entwicklungsprozess sehe, stelle ich sicher nicht ab. Und Rückfälle gehören zu jeder Suchtkrankheit und ich bestrafe die nicht, aber ich bleibe weiter am Lernen. Nach 12 Jahren hat er dann das Methadon abstellen. Er hat Schmerzmittel noch gehabt, die hat er abgestellt. Schlafmittel hat er gehabt, die er abgestellt hat. Und er hat noch 20 Kilo an Gewicht verloren. Also von dort her alle Süchte können in den Griff bekommen. Und wir haben das Methadonprogramm können aufhören. Also in dem Sinn geht es nicht darum, zur Gesundheit oder zur Abstinenz zu erziehen, sondern es geht darum, zum Lernen, dass man das Suchtmittel nicht mehr braucht als Lebensbewältigungsstrategie. Das wären so ein bisschen meine Gedanken. Und jetzt brauche ich natürlich Fragen von Ihnen. Wer hat eine Frage? Auch auf der anderen Seite. Wer hat eine Frage? Oder bringen Sie einen Klient, wo Sie ein bisschen anstehen? Hier im Raum?
Eine Frage hätte ich dazu. Ja? Das Erkennen ist ja schwierig am Ganzen. Im Klienten.
Ja.
Wie erkenne ich es? Also, wenn jetzt einer ein bisschen wenig geschlafen hat, geheimt hat, hat er gläsige Augen. Und wenn er irgendein Suchtmittel intus hat oder so, hat er doch auch gläsige Augen. Oder ist, ja, Das ist für uns Laien doch noch recht schwer zu erkennen.
Ja, also beim Haschischkonsum, da sind es die roten Augen. Aber Teil gehen dann in die Apotheke, gehen Augentröpfe kaufen und nehmen dann die, sodass man die roten Augen wieder nicht sieht. Bei den Heroinprodukten sind es eher die Stecknadelpupillen. Oder wenn sie auf den Zug gehen, dann sind es die grossen Pupillen. Aber sie spüren auch, sie schwätzen oft dann ein bisschen anders, so super überlegen, so tun das so, überspielen alles. Also man spürt es auch ein bisschen. Und da haben immer alle Angst, ich darf ihn doch nicht falsch verdächtigen. Und alle Süchtigen haben Tendenz zu lügnen. Die sagen, nein, ich habe gar nicht genommen. Der Alkoholiker kann ein neues Gesicht ihnen sagen und er hat eine riesen Fahne, nein, ich habe gar nicht genommen. Und da müssen sie nicht Angst haben, dass sie falsch verdächtigen. Wenn sie das Gefühl haben, da stimmt irgendetwas nicht. Also ich höre sie am Telefon, sie lallen manchmal so ein bisschen. Also irgendwie sind sie im Duktus von der Sprache ein bisschen anders und im Verhalten ein bisschen anders. Und dann dürfen sie sagen, ich habe den Eindruck, du bist verändert, hast du irgendetwas genommen? Nein. Ja, okay, ich habe einfach den Eindruck, lassen wir es stehen. Also sie sind kein Polizist, sie müssen es nicht beweisen, aber sie dürfen sagen, wenn sie das Gefühl haben, es stimmt irgendetwas nicht. Ist das ein bisschen beantwortet?
Ja, ich glaube, heikel ist dann auch, damit umzugehen. Wie weit gehe ich als im Bereich aussen? Wie weit darf ich selber reagieren? Wie weit muss ich jemanden beiziehen?
Eigentlich immer reagieren. Wenn Sie etwas merken, eigentlich reagieren, dann ja, es geht um eine menschliche Beziehung. Und wenn Sie einfach ignorieren, dann sind Sie wurstig. Also ja, dann nehmen Sie eigentlich die Beziehung nicht recht ernst. Und wenn Sie spüren, ja, irgendetwas ist komisch, dann dürfen Sie sagen, ich spüre das, also ich habe das und das Gefühl. Und wenn er sagt, nein, ist nichts, dann sagen Sie, ja, ist einfach mein Gefühl und ich will ehrlich sein und ich sage dir das. Und dann können Sie sagen, okay, gehen wir weiter. Also, wie gesagt, Sie müssen kein Detektiv sein, Sie müssen es auch nicht beweisen, aber es ist gut, wenn er merkt, dass Sie etwas merken. Und man sagt ja, ist das gut so?
Ja, okay.
Denn sonst ist zwischen Ihnen und dem Klient oder Ihrem Mitarbeiter ist so wie eine Barriere. Also ja, wie eine Blockade. Und das ist schade. Und ich sage dann dem Bezug nehmen auf Symptom, also auf Suchtsymptom, auf eine lockere Art. Eben nicht moralisierend, überhaupt nicht moralisierend. Und solange Sie nicht mal moralisieren müssen, haben Sie keinen Erziehungsauftrag, nichts. Sie dürfen nur sagen, was Sie empfinden. Und das ist okay. Und wenn er sagt, du tust mich verdächtigen und es stimmt gar nicht, du tust mir etwas unterschieben, sagen Sie, ich will gar nicht unterschieben. Ich spüre einfach etwas ein bisschen anders. Okay, lassen wir es da. Und ich hatte eine Frau, der Mann hat immer Alkohol getrunken. Und wenn er Alkohol getrunken hat, hat er das Velo genommen. Und dann habe ich der gesagt, sie darf zu ihrem Mann nicht nichts sagen und auch nicht, jetzt gehst du wieder Alkohol trinken. Sondern sie hat gesagt, gehst du Velo fahren oder gehst du Velo fahren? Versteht man das? Also es gibt zwei Methoden von Velo fahren. Und ja, es ist wichtig, dass wir in unserer Beziehung ehrlich sind miteinander und dass wir das Gefühlsmäßige auch übergehen lassen. Und das Velofahren oder Velofahren? Da sagt sie indirekt, ich merke irgendetwas, ohne ihn bloßzustellen. Und auf eine Art ist das die vierte Art von Reflex, also das Teasing. Das ist ein bisschen Teasing, also so ein bisschen leicht, fein provozieren. Und Teasing wird verwendet unter Jungtieren. Die tun einander so ein bisschen stören oder ein bisschen aggressiv angehen. Und das geht auch einher mit Lernverhalten. Und indem sie das können, ihrem Angestellten gegenüber, tun sie auf eine Art eine Lernatmosphäre ein bisschen eröffnen. Wichtig ist, dass sie überhaupt nicht moralisch verurteilend sind. Macht das Sinn?
Macht Sinn so, ja. Danke für die
Ausführung. Okay. Von Ihnen war eine Frage.
Ich habe einen Fall zu schauen. Also ich habe mehrere Fälle in einem Bereich, wo ich etwa 3 Personen, die Suchtprobleme haben. Mhm. Und als Langjährige habe ich vorher gelassen, 12 Jahre Heroinabhängig und jetzt frei von dem.
Okay, schön.
Weil ich merke, es ist das Auf- und Abbau und immer wieder Thema Klinik. Mhm. Er hat jetzt nach Jahren, er ist schon Jahre bei uns, erlebt, dass es ihm gut tut, in die Klinik zu gehen. Mhm. Wenn es nicht mehr anders geht, er ist im Methadon-Programm, hat er dort Betreuung. Mhm. Und er muss es so auch in Anspruch nehmen, weil er die Betreuung nicht einfach holen, sondern melden, wenn es nicht gut geht. Mhm. Und der andere, der Fall, den ich jetzt gerade denke, der ist gerade das Gegenteil. Er hat 5 Züge gemacht, ist ein 41-jähriger Schweizer. Er hat eine Ausbildung gemacht, ein Handwerk gelernt, BFC. Und ist eigentlich schon seit 16 in der Sucht drin. Mhm. Und ist ganz ein flotter, ganz ein glücklicher. Mhm. Also auch gerne durch soziale Kontakte, erzählt er gerne. Mhm. Aber der Alkohol lässt er mich nicht los. Mhm. Und er will wie auch nicht mehr in einem Zug. Mhm. Er sagt, ich habe schon 5 gemacht und es bringt nichts. Er ist jetzt gesundheitlich ganz stark angeschlagen gewesen, mehrere Wochen am Spital verbracht, Thrombose im Hirn. Mhm. So. Dann sagt er, es ist eigentlich ein Schuss für mich vor der Bug und doch lange es wie nicht, dass er aufhört trinken. Obwohl natürlich der alle sagen, ja, es ist mit aufhört trinken, sonst ist es nicht mehr gut. Und er sagt, dass er den Zug will ich nicht machen, eben Klinik, das hat wie nicht gelangen zum Aufhören. Was er manchmal nicht hilft, ist eben die Beziehung. Wir schaffen das hier über Beziehung, auch im Wendepunkt. Er schafft es oft, wenn er gerade heimgeht, kauft er sich Bier, trinkt das. Und dann kann er am anderen Tag kommen, weil dann geht er nicht mehr raus. Aber er darf nicht zu viel Bier kaufen. Mhm. Und er schafft das öfters mal 1-2-3 Wochen und er schafft es wieder eine Woche nicht. Und dann entschuldigt er sich immer mega mit Mails und so eben die Beziehung. Eben der Chef hat eine gute Beziehung mit ihm. Aber es ist jetzt eben die Frage, was können wir auch machen, dass es ihm besser geht? Weil er wünscht ja schon auch, dass es ihm eigentlich besser geht. Und doch viele Sachen will er auch nicht angehen oder entzogen, das verstehe ich auch. Und schon vorher, wenn Sie
sind, nein, der Entzug bringt es ja nicht. Er muss ambulant entziehen. Ja.
Das wäre schon mal etwas, oder? Das wird nochmal in
der Ich habe viele gehabt, die viele Entzüge gemacht haben und es hat es nicht gebraucht. Und habe sie dann eigentlich besser können ambulant entziehen. Also ich denke, Sie können dann immer wieder fragen und jedes Mal. Für was hast du das letzte Mal gebraucht? Was war dein seelischer Zustand dort? Was läuft vorher ab? Denkst du, oh nein, heute mache ich es nicht? Oder denkst du schon, ich gehe jetzt wieder das Bier posten? Also, dass man den ganzen Prozess relativ differenziert mit ihm durchgeht. Und wo könntest du wieder abbiegen? Und wenn er es eine Woche geschafft hat, nicht zu trinken, wie hast du es gemacht? Also wie bist du abgebogen? Ich hatte auch einen mittelalterlichen Alkoholiker, der hat seit der 18 immer getrunken. Und ich habe dann, das ist natürlich dann therapeutisch, ich habe dann auch gefragt, für was braucht er es? Er soll seine Gefühle besser anschauen, bevor er es macht. Und der hat, wie soll ich sagen, der hat nicht recht auf seine Gefühle geachtet. Und zu einem mittelalterlichen Alkoholiker, müssen wir sagen, ja, was spürst du vorher? Was läuft in dir ab? Und sie müssen eigentlich lernen, ihre Gefühle besser wahrzunehmen. Und bei Männern ist das noch schwierig. Und da kann man natürlich fragen, wie war das bei euch zuhause gewesen? Hat man überhaupt Gefühle gehabt? Ist es ehrenhaft gewesen als Mann, wenn man gehabt oder eben nicht? Und ja, dass man aufzeigt, er darf das lernen.
Ja,
dann hat er das natürlich vorgelebt bekommen. Ja. Dann könnte man fragen, was für Gefühl hat die Mutter verdrängt? Was hat sie gestört? Also man kann durch den Irrgarten von den Gefühlen kann man durchgehen. Und es kann alles mögliche in den Sinn kommen. Einfach immer wieder fragen. Und wenn sie sagen, helfen, dann ist man schon wieder dran, am wollen helfen. Und dann kommt man schnell in die Co-Alkoholiker-Rolle. Und ich habe natürlich viele Pärchen erlebt, und auch Eltern und Kinder, wo die Frauen haben helfen wollen. und sich immer wieder eingelassen haben, moralisiert haben und so weiter. Und an sich muss man als Nicht-Alkoholiker lernen, davon reden, ich sage jetzt sogar, ohne dass man helfen will. Dann das Helfen ist schon ein kleines Bevormunden.
Ja, das stimmt.
Gell?
Das ist der Bereich, der Gruppenleiter, der darin involviert ist, ist ein sehr erfahrener Mitarbeiter.
Mhm.
Und er tut auch nicht moralisieren, er spricht es einfach immer wieder an, ganz in Ruhe, von ganz guten Arbeit, von einem guten Draht zwischen den beiden. Spannender ist einfach, die Klienten selber schreiben mir, oh nein, ich habe es wieder nicht geschafft, oh nein, und haben es so Mühe gegeben und so. Er tut sich dann selber.
Er tut sich selber moralisieren, ja. Und da würde ich, wenn er wieder sagt,
ja,
oh, ja, wenn er sagt, oh, ich habe es wieder nicht geschafft. Es geht nicht darum zu schaffen, da überspringt ja eigentlich der Lernprozess. Indem er sagt, ich habe es nicht geschafft, überspringt er den Lernprozess. Und der Lernprozess wäre, genauer wahrzunehmen, was war. Er geht gerade zur Lösung. Dass man sagt, im letzten Tag, im Vergleich zur letzten Woche, was war etwas anders, was war ähnlich. Also eigentlich eine ganz differenzierte Bestandesaufnahme von seinem Gefühlszustand. Und er geht gerade, ich muss es schaffen. Und bei allen chronischen Krankheiten, also nicht nur bei der Sucht, geht es oft darum, dass man feiner lernt wahrnehmen. Und er muss sich feiner wahrnehmen lernen. Und er will es schaffen für die anderen, er entschuldigt sich. Und dann sage ich, nein, das ist, bei mir müssen sie sich nicht entschuldigen, das ist nicht mein Problem. Also, wenn sie es einem zu lieb machen, bringt es das nicht.
Nein, wollte er auch nicht unbedingt. Aber er ist für sich selber so im Druck, wenn er sagt, ich bin 42, 41, so. Jetzt muss es mal anders gehen. Er setzt sich da an den Druck.
Ja, ja. Aber da ist er, also man sagt sowieso, alle Süchtigen sind in der Regel leicht sensibel. Mhm. Aber er setzt sich da nur den Druck, gerade zu können, also wegzubleiben von dem. Nein, er muss lernen, sich wahrzunehmen, seine Gefühle wahrzunehmen, die auszudrücken. Und von dort kann man jedes Mal fragen, wie war es, was hast du gespürt, was hast du gemerkt. Also es geht eigentlich wirklich darum, sich besser wahrzunehmen.
Und nicht
zu
flüchten vor sich selbst.
Wie?
Und nicht zu flüchten vor sich selbst.
Ja, genau. Ganz genau. Ja, das ist es häufig. Ja. Und da kann man fragen, ja, was hat er für ein Menschenbild, wie sollte er sein? Und bei dem Mann ist natürlich oft, ich muss stark sein und ich muss alles im Griff haben. Und nein, er muss genau das Gegenteil. Er muss den weichen Teil von sich ein bisschen kennenlernen und mit dem besser umgehen.
Und seine Strategie ist jetzt eben heimgehen, möglichst mit wenig Bier. Weil rausgehen und neues kaufen macht er nicht. Und wenn er mit wenig Bier heimgeht, dann kann er am anderen Tag arbeiten.
Okay.
Aber eigentlich müsst ihr ja auch im Sozialen Fortschritt machen.
Ja, stimmt. Und heimgehen mit wenig Bier bringt es eigentlich nicht.
Wieso? Er bestraft sich selber.
Ja, 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 genau. Da kann man fragen, vor was hast du denn Angst, wenn du sonst rausgehst. Du gehst gerade in die nächste Beiz, dich treffen mit anderen. Also, da kann man immer ein bisschen fragen. Und sie können einfach neugierig sein, wie es läuft und alle Details abfragen.
Vielleicht ein bisschen mehr Detail und technisch
fragen. Ja, absolut. Ja, würde ich sagen. Dann ist es spannend für sie. Wenn man nur das Endziel im Kopf hat, ist es nicht so spannend. Jetzt schon wieder nicht erreicht, schon wieder nicht erreicht.
Das ist nicht einmal das, was es bei uns auslöst, sondern mehr der Krampf, der drin ist. Ich würde
ja
gerne ein bisschen erleichtern.
Ja, er macht sich den Krampf, indem er gerade das Endziel will. Also
so.
Und dann kann man sagen, nein, nein, wir müssen nicht das Endziel haben. Jetzt wollen wir zuerst wissen, was vorne dran abläuft.
Und da ist er gut aufgestellt, auch vom Sozialdienst her, ganz ein feiner Sozialdienst,
super,
wirklich sagen, hey, ich das zu unterstützen.
Ja.
Aber in dem Fall, es ist Marathon,
und man ist es, ist es.
Ja.
Und er sagt, er ist schon so alt und jetzt müsst ihr es endlich mal können. Kann man sagen, sie haben noch lange Zeit.
Ich sage immer, sie sind erst 40.
Also ja, genau. Genau.
Aber eben, der Gesundheit, das mit der Thrombose,
ich weiß
nicht,
wie du richtig
sagst.
Oder
eine
Blutung.
Sehr schlecht. Das hat sehr,
ja,
schlecht.
Ja, ja, nicht eine Hirnblutung.
Nein,
ja, also Alkoholiker, ist er umgekehrt, oder nicht?
Nein, dann einfach unglaublich
Kopfweh bekommen. Ah, okay, ja, dann hat es einfach eine Blutung.
Irgendso. von ja. Daher,
ja. Und wenn er sagt, eigentlich hätte ich jetzt, habe ich jetzt einen von der Bube bekommen, eigentlich müsste ich es jetzt checken, dann muss man wieder verlangsamen. Es geht nicht um das Endprodukt, es geht darum, um die kleinen Schritte. Um seinen feinen Lernprozess.
Ja, das ist spannend, sie sind feine Lernprozesse, also, weil ich mehrere habe. Ich beobachte, jeder ist so in seinem eigenen Tempo, auf also ja. eigenen Ort unterwegs. Ja. Ich finde das auch wirklich spannend.
Das ist sehr spannend. Ja, ja.
Ich hoffe immer, dass sie sich miteinander befruchten können für gute Lösungen. Und dann suchen wir auch immer das Gruppengeschick positiv zu halten.
Ja. Mal. Und der andere ist was für einen?
Den haben wir können anstellen als Arbeiter endlich einen IV-Rentner bekommen, nach Jahren, und der ist auch 47 Jahre alt.
Ja.
Lang gesucht und er sagt, ich kann mich nicht endlich beim Kind schon immer zu spät kommen. Das ist so ein bisschen halt, und doch auch sozialer Rückzug auch. Und dann doch auch Angst, viel Angst äußert er. Und dann ist er eben in das Methadon-Programm gekommen. Da bin ich ambivalent eingestellt zu so Sachen, weil ich habe bei ihm das Gefühl gehabt, er war parkiert. Aha. Weil er nicht gefragt hat. Und dann ist er mal so schlimm geworden, der ganze Druck, dass er um Hilfe gefragt hat. Und dann ist er in die Klinik. Aber erst noch, das war ganz schwierig für ihn. Und jetzt hat er mitgemerkt, hey, es war gar nicht so schlimm gewesen, ich habe dort Hilfe bekommen.
Okay,
und jetzt,
schön.
Ich bin ihm ein Lernen mit 47.
Ja.
Ja, dann gehe ich zu dieser Abgabestelle und sage, hey, es geht mir nicht gut jetzt,
ja.
Was kann ich machen?
Ja, ja. Also, er muss lernen, reden. Über seine Gefühle.
Der ist 15 Jahre schon bei uns mit Unterbruch. Der
okay.
ist schon bei uns. Und endlich auch als Angestellter.
Ja, okay.
Er ist nicht arbeitsfähig,
okay.
Ist
okay. Arbeitsmärkte. Ja. Ja, Lernprozess.
Ja.
Mal. Schön. Andere Fragen? Da im Raum? Irgendjemand läuft da rum. Wer hat noch eine Frage?
Ich habe eine Frage.
Gut.
Wir haben jemanden, der zwei Päckchen läuft pro Tag, wenn er bei uns arbeitet. Und wenn er nicht arbeitet, nur ein Päckchen. Die Person hat nie Geld, um etwas zu essen.
Mhm.
Und raucht immer dann, auch wenn wir sagen, nein, jetzt rauchen wir nicht, jetzt arbeiten wir. Kann überhaupt nicht sich an Reden halten. Und ist dann das auch verhaltensauffällig und verdient vermutlich daran auch keinen Job. Und das Rauchen ist halt so seine Freiheit, wo er sich nehmen kann, wo er kann, ja, jetzt kann ich eins rauchen, aber für was auch immer, dass er noch alles braucht.
Mhm.
Und das ist mir ja bei uns Thema, weil, dann muss man jetzt rauchen, aber halber nicht. Auch wenn es öffentlich ist, schafft es doch vielleicht 4 Stunden nicht zu rauchen oder 2 Stunden nicht zu rauchen. Und das ist manchmal auch schwierig umzugehen. Ja, was soll man schlussendlich noch machen? Man kann sagen, was Gott ist, nützt eigentlich sowieso nicht viel und das verändert sich auch nicht und die Person dreht sich nicht weiss, kommt dann nicht vom Fleck. Ja.
Dann würde ich natürlich auch fragen, für was brauchst du Zigaretten? Was bedeutet die für dich? Was bewirkt sie für dich? Ich habe zeitlang alle Zigarettenreklamen ein bisschen genauer angeschaut, wie die, auf was die probieren, den Konsumenten ansprechen zu lassen. Und Geschmack bleibt eine Entdeckung, ist Camel gsi. Das war der Abenteurer, ein grosses Abenteuer, anstrengend, Stress und am Schluss als Belohnung die Zigaretten. Marlboro war eher so etwas cool, so etwas clean. Und was war die andere? Gaulois. Gaulois waren so die lässigen. Also, ich würde ihn wirklich fragen, was bedeutet die Zigarette für ihn? Was signalisiert sie? Was signifiziert sie für ihn? Und wenn ich jetzt so höre, wie sie von ihm redet und sagt, willst du nicht mal probieren, so und so? Nein. Also, er empfindet das Zigarettenrauchen als Freiheit und grenzt sich damit ab gegen sie, die sagen, jetzt probier es mal ohne. Also da läuft schon eine Interaktion, sie wollen so etwas bringen und er trotzdem sagt, nein, mache ich nicht. Und darum würde ich genau anders gehen. Ja? Was bedeutet die Zigarette für Sie? Für was braucht sie? Und bei der Camel hat Camel die Hand Kaugummi verkauft, wo Camel-Werbung drauf war, um die Jungen einschleusen. Und ja, jetzt sind, glaube ich, Zigarettenwerbungen verboten. Das habe ich damals schon gesagt, müsste man eigentlich verbieten. Denn die Zuchtsubstanz macht sowieso Reklame für sich. Und die Zuchtsubstanz greift in das Belohnungssystem und bewirkt also einen gewissen Typ. Also ich würde echt fragen, ja, für was brauchst du? Und viele sagen ja dann, nein, ich brauche das gar nicht, ich mache es einfach. Aber bleiben Sie ein bisschen auf dieser Thematik, was bringt sie dir? Aber nicht natürlich vorwurfsvoll, was bringt es dir eigentlich? Sondern wirklich neugierig. Ja? Wie fühlst du dich dann besser? Und es tönt, als ob er das als Abgrenzung verwendet gegen sie und das normale Volk. Und da könnte man auch weiter fragen, inwiefern fühlst du dich anders oder inwiefern fühlst du dich da fremd unter uns? Wie tust du dich unterscheiden von den anderen Mitarbeitern? Also, dass man so die Möglichkeit gibt, zu sagen, wenn er sich anders fühlt und dass er sich so ein bisschen persönlich profilieren kann. Jetzt macht das mit der Zigarette. Klingt das irgendwie an oder gar nicht?
Ja. Also, wir haben ja fast so Gespräch gehabt, so in die Richtung, ja. Und es sagt auch, es ist so seine letzte Freiheit, die er noch hat.
Eben.
Im Sozialdienst hat kein Geld und er kann sich nichts leisten. Und ja, es ist einfach so meine letzte Freiheit, die ich noch habe. Und so das zelebrieren und geniessen. Und vielleicht auch natürlich auch, dass er mit denen arbeiten will. Weil ja, ich arbeite gratis, ich komme eh nichts dafür. Dann kann ich gut eine Pause machen zwischendurch. Dann muss ich ja nicht die beste Leistung abliefern, oder?
Ja. Ja, da kann man in die andere Richtung, ja, also es ist schon ein das, wenn ich es wahrnehme. Da kann man in die andere Richtung gehen. Was hat er langfristig für sich, für ein Ziel? Also auf eine Art ist er ja da nur wie ein Pubertierender. Also die, nee. Ja, die Pubertierenden, ich mache, was ich will, aber du musst mich trotzdem noch unterstützen. Da würde ich dann in die andere Richtung gehen. Was ist denn sein langfristiges Ziel? Will der Reklame für, was für eine Zigarette raucht er? Was für eine Sorte?
Oh, ich weiß nicht einmal, vermutlich die billigste, was
er rüber. Wahrscheinlich. Was?
Nein, das nicht.
Das nicht.
Aber er geht auch.
Okay.
Er geht auch bei anderen betteln, oder? Ja. Hast du mir eine und hast du mir eine und die anderen getrauen nicht Nein
ja.
sagen?
Also, da sind wir schon wieder im Dilemma. Er geht betteln. Ist das Freiheit, wenn er geht betteln? Oder macht er den Buddha noch, der extra alles weggegeben hat, damit er dann betteln kann? Also, dass sie zu dem Thema so ein bisschen von verschiedenen Seiten dran angehen. Aber ja, fragen Sie noch mal, was ist dein langfristiges Ziel? Einfach Reklame zu machen fürs Rauchen? Er könnte ja mal fragen, ob er auf so einen Reklamepack, also auf ein Plakat. Er zelebriert seine Freiheit und seine Eigenständigkeit und eigentlich ist er alles andere als frei. Also, und das wäre jetzt auch wieder ein bisschen Teasing. Also sie dürfen dann ein bisschen teasen, so ein bisschen zickeln. Aber es ist immer wichtig, sie wollen überhaupt keine Richtung, sie lassen das alles. Er darf gar nicht rausgespüren, dass sie ihn das wegnehmen wollen. Sie könnten sogar sagen, willst du mal diese Marke probieren? Das wäre eine paradoxe Intervention. Wie reagieren die anderen auf ihn?
Die anderen? Ja, das ist durch die Gruppe schon auch verschiedene Konflikte aus. Einfach, es hat dann andere Teile, Verhaltenssachen, ja, Fälligkeiten, oder? Wo, ja, das ist schon nicht immer einfach zu handeln. Und andere, eben, da ist getraut, je nachdem, man nicht sagen, nein, gibt er jetzt keine, ich habe schon einige, weil sie auch die Reaktion von ihm ein bisschen fürchten, dass er dann fast gedruckt wird, oder? Und dass sie dann nicht mehr gute Kollegen sind mit ihm, weil er dann gedruckt wird, wenn er diese keine Zigaretten gibt, oder? Das ist immer so ein bisschen, und ich sage dann, hey, ihr müsst im Fall nicht Zigaretten geben, das ist nicht euer Job, wir müssen selber schauen, oder? Und, manchmal machen die das, manchmal getrauen sie den Gleichen nicht Nein sagen und gerne den Gleichen wieder, oder? Also,
mhm. Da können sie nicht hinsehen. Er sagt, es ist seine Freiheit, Zigaretten zu rauchen. Aber eben ja, er muss betteln. Und andere müssen ihm dann geben. Das ist nicht so grosse Freiheit. Also ja, sie könnten ein bisschen spielen mit dem. Sie könnten auch mal die anderen fragen, was sie denken, warum der das braucht. Was ihre Theorie ist. So wie sie mir jetzt das geboten haben und ich habe probiert, eine Theorie zu sagen. Also, dass sie einfach ein bisschen Dynamik hineinbringen. Nicht nur, ich will, nein, gib nicht, sondern dass man noch ein bisschen Spielerischheit hineinbringt. Und man kann dann die anderen fragen, wenn ganz und wenn ganz nicht. Dann ist es so ein bisschen mehr ein Gruppenprozess, dann wird er ein bisschen mehr integriert. Über sein Rauchen. Rauchen oder nicht rauchen. Gibt das eine Möglichkeit für Sie?
Probieren wir mal, ja. Danke.
Ja. Denn jetzt sind Sie schon in dem gefangen, ich wollte ihn eigentlich ändern. Und er wird sich, nein, ich lasse mich nicht ändern. Und Sie müssen dann den anderen sagen, nicht geben. Die können eigentlich machen, wie sie wollen. Also ja, man ist schon ein bisschen gefangen, im Wollen helfen. Und sobald man helfen will, die drängen ja eigentlich alle nach Freiheit und Eigenständigkeit und Abhängigkeit von der Substanz. Es ist keine Abhängigkeit. Also sie wollen von den Menschen unabhängig sein und sind dann von der Substanz abhängig. Aber schon keine Freiheit. Ja, spielen Sie ein bisschen damit. Tun Sie ein bisschen teasen. Teasen löst Lernverhalten aus. Ist das gut?
Ja, merci.
Mal, gern geschehen. Noch eine letzte Frage.
Also wir haben bei uns schon längere Zeit eine Frau in unserem Bereich mit der Alkoholsucht. Also sie ist auch schon 50, seit 14.
Ja.
Alkoholikerin, lange eigentlich in einer Leveltrinkerin. Und dann irgendwie mit Problemen ist es dann halt ausgeartet, ja. Das sind und sie schafft es zeitweise mit Antabus trocken zu bleiben.
Ja.
Aber sie leidet eigentlich ständig unter Suchtdruck, sagt sie.
Und die hat schon seit 14 eine Alkoholsucht?
Ja.
Dann würde ich mal zu dem zurückgehen, was war dort? Mir hat mal ein Jugendlicher gesagt, der Alkohol ist wie meine Mutter. Also der gibt mir Wärme, Geborgenheit. Was war bei ihr dort?
Ja, sie sagt, mit der Mutter
hat
sie nie ein gutes Verhältnis gehabt. Sie sagt, sie möchte sich nicht erinnern, dass die Mutter sie jemals in den Arm genommen hat.
Ja.
Ja. Und sie ist eigentlich eher so ein herzlicher, warmer Typ. Sie ist
Ja. Ein
das immer. Mit dem Vater hat sie ein besseres Verhältnis gehabt, aber der war auch im Alkohol.
Ja.
Der Bruder war dann auch in den Drogen, der hat sich noch ein Leben genommen. Ja, die Mutter ist noch an Krebs gestorben. Sie hat dann auch einen Sohn gehabt, der auch Krebs gehabt. Also sie hat viele schwierige Sachen.
Ja, ja. Was hat sie noch einen Sohn gehabt?
Ja, sie ist geworden, sie hat einen Sohn gehabt.
Wo war's?
Wo auch Krebs. Also er ist nicht an Krebs gestorben, aber er hat Krebs gehabt als kleiner Bub.
Oh je, ja. Also mit der würde ich wahrscheinlich eher schauen, was kann dir alles noch so ein schönes, warmes Gefühl geben und durchschauen, was noch, und es kann nicht nur etwas sein, es müssen mehrere Sachen sein. Und sie tut jetzt einfach automatisch auf den Alkohol umstellen, das ist ein legales Suchtmittel, das kann man nehmen. Also dass man mit ihr diversifiziert und schaut, was für Situationen gendern es gutes Gefühl, ein warmes Gefühl, ein Geborgenheitsgefühl. Was kann sie machen, dass sie das auch erreicht?
Aber ist das wirklich so, dass wenn jemand so Alkoholiker war, dass der Suchtdruck, dass der immer da ist?
Oder? Sie kennt nichts anderes. Sie kennt nichts anderes, um sich gut zu fühlen machen. Und sie ist eben reflexartig. Und alle Suchtverhalten sind dann eingebaut, quasi sehr nie reflexartig.
Ja.
Und darum muss man diversifizieren und schauen, was könnte noch ein gutes Gefühl, was noch. Und möglichst nach verschiedenen Sachen suchen.
Ja.
Und ja, man kann sie anerkennen, indem, dass sie es nicht gut hatte, dass sie nicht gut genährt worden ist. Aber wenn man erwachsen ist, dann muss man sich selber nähren.
Ja.
Und über verschiedene Sachen, nicht nur eins. Und es ist ja langweilig, nur über die Sucht sich nähren.
Aber eben, das wäre eigentlich möglich, dass sie loskommt von dem Suchtdruck.
Ich würde schon sagen, ja. Also ich bin natürlich schon lange Suchttherapeutin. Und ich sage auch, ich bin gottvergessene Optimistin. Also ich probiere immer noch irgendetwas zu machen. Und der 50-Jährige, der ist auch daraus rausgekommen, wirklich voll. Und Frauen, ja, die sind oft alleine gelassen, verletzt, und sie tun ihre verletzten Gefühle dann halt mit dem Alkohol ertränken. Aber ich würde schauen nach anderen Sachen, die auch gut wären. Und nicht nur eine Verhaltensweise, sondern mehrere. Gibt das ein bisschen...
Ja, eben, es ist halt auch eine Sozialhilfebezügerin, ist eingeschränkt in den Finanzen, in ihrem...
Ja...
Was sie jetzt noch macht, sie kifft halt auch noch, dann kifft sie jetzt immer mehr, dass sie Alkohol besser
kann. Ja, das ist wie das Märchen vom Andersen, das Mädchen mit den Streichhölzern. Man zündet das Zündhölzchen an, dann hat man eine Fantasie.
Ja.
Aber die meisten sagen dann, ja, ich habe kein Geld und darum kann ich nichts machen. Aber das stimmt auch nicht. Man kann in seine Fantasie gehen, man kann alles Mögliche machen. Jetzt ist fertig. Sie hat mir abgestellt. Mal. Aber gibt mir das ein bisschen? Dass sie einfach suchen. Ja, was können sie? Und es geht wieder nicht darum, aufzuhören mit dem, sondern Alternativen finden, sodass man es nicht mehr braucht.
Ja.
Das ist immer das. Und so habe ich es eigentlich mit anderen Süchtigen gemacht.
Ja.
Mal.
Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen, nur ganz kurz? Alkohol, Krank und Alkoholismus oder Alkoholsucht, würdet ihr das in dem Sinne nicht unterscheiden oder, also, oder gleichsetzen? Oder gibt es da überhaupt eine Unterscheidung?
Wie sagen Sie Alkohol?
Krank, oder?
Also, aha!
Wo ja, sich der Garten so einrichten, dass sie konsumieren können, oder? Und ist, oft gehört man, die kommen kaum mehr daraus raus, oder? Oder nicht?
So schaue ich es nie an. Okay. Nein. Ich sage Alkoholsucht, Alkoholkrank, das ist mir eigentlich gleich. Vor Jahren hatte ich einen Artikel hier im Heftchen vom AGS. Und da habe ich gesagt, Alkoholismus, also Alkoholkrankheit oder Alkoholsucht. Da habe ich sogar gesagt, es ist weder eine Krankheit noch ein Laster. Es ist ein Verhalten, es ist ein Zwangsverhalten, das man ändern kann. Aber man muss es ersetzen mit anderen Verhaltensweisen. Und es braucht Zeit und man muss dann Vertrauen haben in die anderen Verhaltensweisen. Aber ich würde nie sagen, nein, das kommt man nie daraus raus. Aber klar, ich meine, es gibt Glossar, die unter der Brücke leben und die wollen gar nicht daraus rauskommen. Und dann wollte ich sie auch nicht rausholen. Ist das so ein bisschen beantwortet? Okay, also, dann dürfen wir jetzt abstellen. Danke fürs Mitmachen. Wie?
Ja, danke vielmals. Genau, herzlichen Dank. Ich darf wieder einiges mitnehmen. Und danke auch für euch, die noch da dabei waren. Übrigens, wir haben ja im QMS ganz gute Beschreibung zu diesen Themen. Einfach nur als Reminder. Da kann man wieder einmal durchlesen und sich mit dem beschäftigen. Mir hilft das einmal wieder. Herzlichen Dank, viel gelernt und euch wünsche ich allen ganz einen guten, schönen Abend. Tschüss zusammen.